FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insights.
FMCG Vibes war im Gespräch mit Sandra Pessler, Leiterin Procurement und Business Development bei Seeberger. Erfahrt mehr über nachhaltige Lieferketten, mutige Verpackungstests und wie eine Traditionsmarke den Spagat zwischen Stammkundschaft und Millennials bewerkstelligt.
Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen bei FMCG Vibes. Ich bin Daniel Hohorst und freue mich heute auf unseren Gast, Leiterin im Produkt- und Projektmanagement bei Seeberger, Sandra Pessler. Hallo Sandra.
Hallo, danke schön. Ich freue mich, mit dabei zu sein.
Wenn du ein paar Jahre zurückdenkst, gibt es da eine Art Wertekompass, dem du gefolgt bist? Beziehungsweise wie kam es denn überhaupt, dass du heute für die wohl bekannteste Superfood-Marke arbeitest?
Ja, spannende Frage. Also ich zu mir ganz kurz vielleicht. Ich bin Sandra, bin 35, komme aus Ulm im Schwabenland und bin mittlerweile schon echt einige Jahre bei Seeberger. Wie ich da hingekommen bin, kann ich dir gerne erzählen. Ich habe nach dem Abi eine klassische Lehre gemacht, wollte was machen, was Spaß macht und habe eine Lehre als Veranstaltungskauffrau oder als Eventmanagerin gemacht. Also war da eher in der Richtung Hotellerie, Gastronomie unterwegs. Und habe dann danach gemerkt, okay, ich glaube, das war es jetzt noch nicht ganz, ich setze noch ein Studium obendrauf. Dann ein klassisches BWL-Studium gemacht mit Schwerpunkt Finance, war auch eine Zeit lang im Ausland und dachte die ganze Zeit, was mir eigentlich Spaß macht, sind so die analytischen Themen, die Zahlenthemen, war eher in der Richtung Finance unterwegs, war ein halbes Jahr in Richtung Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung unterwegs, also ganz andere Richtung auch als davor der bunte Eventbereich. Und habe dann aber wiederum gemerkt, ich will die Zahlen lieber nutzen, um Entscheidungen zu treffen und Entwicklungen insgesamt zu begleiten und nicht so sehr, um irgendjemand rückblickend zu kontrollieren. Und während meinem Studium hatte ich das Problem, wie jeder Student, dass ich Geld benötigt habe. Und so bin ich zu Seeberger gekommen. Ich war als Werkstudentin dort und habe dann das Unternehmen kennengelernt und bin dann nach dem Studium da auch irgendwie hängen geblieben, weil ich gemerkt habe, mir macht es Spaß, mit Produkten zu arbeiten, die man einfach anfassen kann, wo du siehst, was kommt am Ende dabei raus. Genau, und so bin ich dort gelandet, bin eingestiegen im Vertrieb, war da 2 Jahre lang. Super spannende Zeit, rückblickend auch sehr sinnvoll, einfach um mal Einblick in den Handel zu bekommen. Wie läuft das ganze Game überhaupt? Das ist ja doch auch ein spezielles Feld, sage ich mal. Und durfte dann nach 2 Jahren ins Produktmanagement wechseln. Wir waren damals in der Phase bei Seeberger, wo wir sehr, sehr viele Projekte hatten, viele neue Produkte und ja, alles ein bisschen drunter und drüber lief und man gemerkt hat, man braucht eine Koordinationsstelle, wo eben alles bündelt. Und ich durfte dann als Leitung im Produktmanagement anfangen und habe die Abteilung dann 5 Jahre lang auf- und ausgebaut. Da ist mittlerweile auch zum Beispiel das Category Management mit drinnen und sind mittlerweile eine Mannschaft von, ich glaube, 12, 13 Leuten. Und seit 1.1. habe ich noch den Bereich Einkauf mit dazu bekommen, weil Ziel einfach ist, dass wir die Bereiche Produktentwicklung, Innovationen und Einkauf einfach enger miteinander verknüpfen. Und genau, deswegen stehe ich jetzt oder bin ich jetzt heute hier und sehr spannender Zeitpunkt auf jeden Fall für mich und fürs Unternehmen allgemein.
Vielen Dank für dieses Intro. Und ja, das bringt mich natürlich auch gleich mal zur nächsten Frage. Du hast ja schon gesagt, es hat dir einfach Spaß gemacht. Macht ja auch Sinn, im Vertrieb zu starten. Ich habe gesehen, du reist ja auch viel mittlerweile für Seeberger. Das heißt, nicht nur zum POS, sondern tatsächlich auch nach unter anderem Ghana. Wie sieht bei Seeberger eine nachhaltige Lieferkette aus? Beziehungsweise jenseits vom Healthy-Trend, was macht ihr da?
Ja, das ist ein großer Vorteil jetzt auch von der neuen Rolle, wo der Einkauf auch mit integriert ist. Also ich war davor auch schon viel unterwegs, aber jetzt habe ich die Möglichkeit, eben in den Ursprung zu reisen und wirklich zu schauen, wo kommen unsere Produkte her. Unsere Einkäufer machen das seit jeher. Das ist auch die Philosophie von Seeberger schon seit 1844 und es gibt schon sehr, sehr lange, also eine Traditionsmarke. Und das war schon von Anfang an die Philosophie, also wirklich Qualitätsprodukte zu wissen, wo kommen die her und wirklich im Ursprung unterwegs zu sein. Somit eben auch eine Kontrolle über die ganze Supply Chain zu haben. Und das ist uns nach wie vor sehr wichtig und das ist auch das, was uns ausmacht. Und auch das, was ich jetzt gemerkt habe, was mir einfach richtig Spaß macht, also dass du vor Ort im Ursprung unterwegs bist und wirklich siehst, was für Spuren hinterlassen wir da und wie können wir sicherstellen, dass ja die Wertschöpfung im Ursprung bleibt. Das ist uns auch wichtig. Also beispielsweise, ich war in Ghana und habe dort Ananasplantagen angeschaut und Mangofelder. Die werden auch vor Ort in Ghana getrocknet und ready gemacht und dann erst zu uns versendet. Und das ist auch die Philosophie. Also die Wertschöpfung soll im Ursprung bleiben, damit eben genau dort, wo die Produkte auch wachsen, die Leute beschäftigt werden können. Genau, und das ist ein Teil von unserer Nachhaltigkeitsstrategie, dass wir eben sagen, wir haben eine Lieferkettenverantwortung, also wirklich 100% Transparenz, so gut es geht. Verbindlichkeiten schaffen, Partnerschaften ausbauen. Die meisten Lieferanten, die wir haben, haben wir seit sehr, sehr vielen Jahren und das ist wirklich eine sehr enge Partnerschaft. Grundsätzlich ist es auch so, dass wir sagen, beispielsweise, wenn wir ein neues Produkt einführen, wir gehen immer zuerst zu den Lieferanten und schauen uns eben dort vor Ort alles an, um sicherzustellen, dass eben für uns alle unsere eigenen Nachhaltigkeitsziele oder gesteckten Ziele dort eingehalten werden können.
Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Das ist, die Überschrift Verpackung und Umwelt. Ihr füllt das mit Leben. Ja, wie arbeitet ihr an Alternativen zu Kunststoffverpackungen? Ich hatte da neulich einen spannenden Case gesehen. Bei LinkedIn hattet ihr auch mal wieder was gepostet, euer Vertrieb. Was kannst du uns da erzählen?
Genau, eine wichtige Säule von der ganzen Nachhaltigkeitsstrategie ist die Kreislaufwirtschaft, also dass wir eben schauen, was gibt es für Verpackungsmaterialien und wie können wir den Kreislauf bestmöglichst schließen. Wir hatten da jetzt ein Pilotprojekt mit Mehrwegbechern. Das ist, glaube ich, das, was du gesehen hast. Da haben wir mit einem Startup zusammengearbeitet, CU heißen die, und haben so ein Mehrweg-Pilotprojekt auf den Markt gebracht, haben da mit unterschiedlichen Rewe-Märkten zusammengearbeitet. Und Idee war, wir verpacken unsere Snacks in Mehrwegbecher und die durchlaufen einmal den kompletten Kreislauf. Das heißt, der Konsument kann den Becher ganz normal kaufen und ihn danach in den gewöhnlichen Pfandautomaten zurückgeben. Das gibt es so in der Snackbranche noch gar nicht. Deswegen war das jetzt ein sehr spannender Test, ob es überhaupt von den Konsumenten angenommen wird. Wir sind gerade noch mitten in der Auswertung, müssen mal schauen, wie lief es dann tatsächlich und wie wird es angenommen. Genau, aber das ist so einer der vielen Sachen, die wir eben ausprobieren, um zu schauen, wie können wir den Kreislauf schließen. Auch alternative Materialien. Wir haben Tests gemacht mit Papierverpackungen, was sich als sehr schwierig erwiesen hat, zumindest für unsere Produkte. Wir setzen aktuell schon Rezyklate ein. Das heißt, wir benutzen Kunststoffe, die schon mal da waren, quasi, die wieder aufgearbeitet werden, und haben Monoverbundfolie. Das hört sich jetzt ein bisschen trocken an, aber an sich für mich der richtige Weg. Also, dass du ein Material hast, das nachher eben auch wieder den Kreislauf zurückgebracht werden kann. Und da arbeiten wir mit Hochdruck an all diesen unterschiedlichen Maßnahmen, um eben auch zu schauen, was ist das Beste für unser Produkt.
Ihr seid Impulsgeber und somit bleibt abzuwarten, was der Konsument daraus macht, aber ihr habt einfach mal angefangen. Ja, Seeberger war ja lange schon, gibt es schon sehr lange, seit über 175 Jahren, hast du ja gesagt. So, in dieser ganzen Zeit, okay, das ist jetzt natürlich sehr lange, ich lebe jetzt gerade mal 41 Jahre davon, aber ja, war lange zurückhaltend. Wie passt die neue Lautstärke mit Thomas Müller als Markenbotschafter zu euch?
Genau, du sagst es. Also wir waren sehr viele Jahre eher leise unterwegs und ich sag mal schwäbisch zurückhaltend. Das ist auch das, was Seeberger ausgemacht hat, eine lange Zeit lang, weil wir wirklich das Gegenteil sind von einem Greenwashing-Unternehmen. Also bei uns ist es eher so, dass wir uns noch dreimal absichern, ob wir das wirklich so sagen dürfen. Was wir natürlich gemerkt haben in den letzten Jahren, denke ich, Herausforderungen von jeder anderen Traditionsmarke auch, ist, wir haben neue Zielgruppen, wir haben neue Bedürfnisse, die da sind. Und natürlich ganz neue Plattformen, wo auch Produkte, also gerade Stichwort E-Commerce und so weiter, wie Produkte überhaupt gekauft und am Ende des Tages konsumiert werden. Und das haben wir schon für uns gesehen, dass wir da einfach einen Bedarf haben. Also wir waren sehr leise und all das, was ich gerade erzählt habe, wir machen viel im Ursprung und so weiter, ist den meisten indirekt bekannt, aber eben nicht direkt. Und eine der vielen Maßnahmen ist eben, dass wir sagen, hey, wir brauchen verschiedene Gesichter, die diese Botschaft mittransportieren. Und da ist zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Kampagne mit Thomas Müller, die wir gestartet haben, weil der einfach auch als Mensch sehr gut zu unserer Marke passt und aus Überzeugung heraus jeden Tag eine Handvoll Nüsse isst. Genau, und das, wie gesagt, ist eine der vielen Maßnahmen, wo wir eben sagen, hey, da müssen wir ein bisschen lauter werden und den Konsumenten auch genau das erzählen, was wir doch schon seit über 175 Jahren machen.
Also der Thomas Müller hat einen Jahresvorrat.
Sozusagen, ja.
Okay, kommen wir nochmal zum Thema Zielgruppe. Ihr wollt verstärkt auch Millennials erreichen, etwa durch Aktionen wie das OMR-Sampling 2024, Fragezeichen. Da habe ich das nicht mitgekriegt, dass es sehr wohl auch Probierpakete von euch gab, die dort von Promotern verteilt worden sind. Was ist euch bei der Zielgruppe besonders wichtig?
Also insgesamt haben wir eine sehr, sehr treue und loyale Stammkäuferschaft, was unsere Basis ist und super wichtig. Unsere aktuelle Stammkäuferschaft ist aber so ganz grob 40 bis 45 plus. Und da sehen wir natürlich schon das Gap eben gerade zu den Millennials. Da fehlen noch ein paar Jahre. Und klar ist eine wichtige Zielsetzung, wie können wir natürlich auch die jüngere Zielgruppe für uns begeistern und da mitnehmen. Und da legen wir auch einen Fokus drauf, weil unsere loyalen Stammkunden, also um Gottes Willen, man muss eben immer diesen Spagat schaffen, dass du eben die die treue Stammkäuferschaft nicht verschreckst, aber eben auch einen Weg findest, damit du irgendwie neue Zielgruppen erreichst. Und das ist für uns super wichtig und da probieren wir uns gerade aus. Also in welcher Form können wir eben gerade die Jüngeren erreichen, weil wir sehen, das ja für die ist Gesundheit, auch natürliche Produkte, das ganze Green Label und so weiter, schon ein wichtiges Thema, Nachhaltigkeit, wo wir eben diese Punkte anders, vielleicht auf eine andere Art und Weise bespielen müssen, wie wir es bisher gemacht haben.
Ja, also ich finde es ja immer interessant, wenn ich mich jetzt mal als Konsumenten oder als Vater oder was weiß ich betrachte, rausgehe aus meinem eigenen Konsum, Freizeitparks und so weiter, ob das der Friseur ist, ob das der Bäcker ist. Wenn ich mit einem Kind vor Ort bin, kriege ich ja eigentlich immer was Süßes zum Naschen angeboten und zwar gratis on top. Und ich habe das Gefühl, bestimmte Player brauchen eigentlich gar keine Werbung mehr machen. Hingegen, ich sag mal, so eine Marke wie ihr, die im Grunde ja healthy ist, letzten Endes gibt es ja genügend Möglichkeiten, euch nicht nur am POS sichtbarer zu machen, sondern auch am POX. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht oder macht ihr da auch schon was? Also, weil ich habe das Gefühl, euch gibt man noch nicht gratis on top mit. Vielleicht, weil ihr auch ein bisschen wertiger seid?
Ja, das ist mit Sicherheit ein Grund. Also ganz insgesamt sehen wir aber trotzdem, das ist schon das, was du sagst. Also überall, wo du hinschaust, gibt es eben gerade das, gratis Süßware und so weiter. Der Trend geht aber schon dahin, dass die Konsumenten von selbst nachfragen und vor allen Dingen natürlich auch die Eltern, die vielleicht auch nochmal ein anderes Bewusstsein entwickelt haben. Wir wollen auch für die Kinder, für uns selbst gesunde Snacks haben. Aber wie du sagst, da sind wir noch lange nicht da wahrscheinlich, wo wir sein wollen. Und ja, wir versuchen das natürlich auch durch gerade verschiedene Samplings. Also da haben wir sehr, sehr aufgestockt, die Marke und die Produkte bekannter zu machen. Vor allen Dingen, um auch zu zeigen, das ist eine Alternative zu der normalen Süßware. Wir haben auch viel Produkte entwickelt, die eben mehr in diese Richtung gehen. Also wir haben beispielsweise auch eine eigene Schokolierung bei uns jetzt, wo wir verschiedene Nussmischungen haben, wo Schokolade mit drin ist. Einfach, dass du unterschiedliche Bedürfnisse und Verwendungsanlässe noch zukünftig besser bedienen kannst. Und auf jeden Fall müssen wir da noch oder die ganze Branche noch mehr dazu tun, dass wir eben sagen oder dass bekannt gemacht wird, Nüsse, Trockenfrüchte und dieses ganze Segment sind eine sehr, sehr gute Alternative zu den, weiß nicht, herkömmlichen Süßwaren, die man sonst so isst.
Eure Stammkundschaft ist eher 40 plus, sagtest du gerade. Wie schafft ihr den Spagat zwischen Traditionsmarke und junger Ansprache? Du hast es gerade schon so ein bisschen beantwortet.
Das ist ein sehr schwieriger Spagat. Andererseits sehen wir auch, die, ich sage jetzt mal, ältere Generation will ja gar nicht alt sein. Also vor allen Dingen sehen wir da gerade, die sind fast noch offener für innovative Ansätze, für auch zum Beispiel ein anderes Packaging-Design. Wir sind gerade an einem Relaunch für unser Packaging-Design dran und haben sehr viel qualitativ geforscht. Und was da super auffällig war, eben gerade die ältere Generation, die sagt, nee, probiert doch mal was, werdet doch ein bisschen bunter, wir haben da eigentlich gar nichts dagegen, war echt eine wichtige Erkenntnis. Und witzigerweise, die jüngere Generation sagt zumindest im Moment gerade eher, für mich müsst ihr gar nicht so viel ändern. Ihr seid eine schöne Traditionsmarke, die ich schon lange so kenne. Das ist bei uns eben auch sehr schön. Wir werden von Generation zu Generation mitgegeben. Und aus unserer Sicht müsst ihr gar nicht so viel verändern. Das fand ich sehr spannend, dass sogar wir uns da, glaube ich, mehr trauen können, weil die Stammkäuferschaft, die wird uns da nicht abstrafen. Ganz im Gegenteil, die sind eher offen und sagen, ja, probiert doch gerne mal was aus.
Es ist total interessant. Also gerade wenn man sich beraten lässt von externen, haben ja viele Menschen wahrscheinlich immer eine Idee, was ihr alles ändern sollt. Eure Stammkunden sagen, bleibt so, wie ihr seid. Das ist doch ein tolles Kompliment. Seeberger gibt es seit bald 200 Jahren, noch 25 Jahre, dann ist es soweit. Was ist aus deiner Sicht das Geheimnis für diese Langlebigkeit?
Auf jeden Fall die Kernelemente, die von Anfang an da waren und bis heute bestehen, wie ich vorher schon gesagt habe. Also dieser Mix aus Qualität, aus Nachhaltigkeit, aus eben Transparenz in der Lieferkette, aber gleichzeitig auch, dass die Inhaber, also wir sind nach wie vor Inhaber geführt, schon immer sehr offen waren und immer offen waren für Innovationen und auch schon immer gesehen haben, hey, wir müssen investieren, um eben weiter am Markt bestehen zu bleiben und wir können nicht stehen bleiben. Und dass diese Urwerte, die definiert wurden oder wie sich das Unternehmen überhaupt gegründet hat und erfolgreich geworden ist, bis heute bestehen bleiben. Ich denke, das ist das Erfolgskonzept. Und aktuell beispielsweise unsere Inhaberfamilie investiert sehr viel. Wir bauen ein neues Hochregallager bei uns. Wir bauen die Produktion aus. Also man sieht, da wird sehr viel investiert und nicht irgendwie zurückgenommen. Ganz im Gegenteil. Und auch da ist eine große Offenheit, wo man sagt, ja, gerade Richtung Marketing, Produktentwicklung, probiert viel aus. Und das ist eben auch das, was, denke ich, ein erfolgreiches Unternehmen ausmacht, dass du nicht stehen bleibst, sondern mit der Zeit gehst und auch weiterhin investierst.
Vielleicht nochmal zu dem Thema Konsumentenverhalten zum Ende raus. Viele wollen nachhaltig konsumieren, kaufen aber trotzdem günstig und bequem. Wie geht ihr mit diesem Widerspruch um?
Sehr spannende Frage, weil uns das natürlich umtreibt und das sehen wir auch in jeder Umfrage. Dass natürlich, wenn du so auf der Straße gefragt wirst, was ist dir wichtig oder andersrum, ist dir Nachhaltigkeit wichtig und so weiter, werden die meisten Leute ja sagen. Was wir dann nachher sehen, was gekauft wird, ist nicht unbedingt immer das. Und klar, die Leute sind sehr viel preissensibler geworden durch die eben ganze Inflation und so weiter in den letzten Jahren. Was man auch verstehen kann, am Ende des Tages muss man sich's halt einfach leisten können. Trotzdem sehen wir, dass Sachen wie Nachhaltigkeit immer noch da sind, nur sie haben nicht mehr diese hohe Bedeutung. Also es ist eher wie eine Art Hygienefaktor geworden, dass man sagt, das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, damit ich eine Marke kaufe. Ich vertraue denen, die werden schon ihren Job richtig machen und sich eben um die ganze Lieferkette kümmern. Aber das ist nicht mehr das kaufentscheidende Kriterium, warum jemand wirklich zu der Packung dann nachher greift. Und diese Indifferenz, sage ich mal, aus dem, was die Leute sagen und wie sie nachher konsumieren, das ist natürlich eine Herausforderung. Weshalb wir auch gesagt haben, wir brauchen zum Beispiel Artikel, um wirklich die Marke zu öffnen und um einen Eintritt in die Marke zu schaffen. Also auch einfach ein paar günstigere Alternativen, damit die Konsumenten sich erstmal überzeugen können und erstmal reinkommen können zu uns in die Marke. Und so versuchen wir da den Spagat zu schaffen. Aber ja, wie du schon sagst, ist eben schwierig, wenn da widersprüchliche Aussagen und Verhaltensweisen auf jeden Fall da sind. Was man aber auch verstehen kann, ich denke gerade die Generationen, da bist du ja auch in einem Alter, wo du noch gar nicht so richtig weißt, wo geht's hin und in so einer Findungsphase. Und was die Generation schon ausmacht, also die Jüngeren, ist dieser Wunsch, wir wollen alles. Also wir wollen feiern gehen, gleichzeitig wollen wir eine Familie gründen, wir wollen konsumieren, aber wir wollen fair sein. Also so dieses All-in-One-Paket ist eben einfach schwierig zu gewährleisten. Ja, aber ich denke, das geht uns allen ab und zu so.
Ich wollte gerade sagen, das kenne ich ja von mir selbst. Also man ist ja auch irgendwann in Anführungsstrichen Opfer seiner eigenen Routinen.
Ja.
Und mich aber zum Beispiel habt ihr gekriegt tatsächlich auf der OMR 2024 über eben die Schoko-Überzogenen-Nüsse.
Genau.
Ich glaube, das ist den Leuten teilweise sogar bewusst, dass sie schizophren handeln. Und wenn sie dann irgendwann jemanden in die Welt setzen, dann versuchen sie da dann alles besser zu machen. Deswegen denke ich, ist dieser Ansatz vielleicht auch nochmal besonders spannend, den ihr da im Bereich Sampling verfolgt. Vielen Dank, Sandra Pessler, Leitung Procurement und Business Development mittlerweile, dass du da warst. Du warst ein sehr, sehr großartiger Gast. Happy Day.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, da zu sein und auch dir einen Happy Day. Dankeschön.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgvibes.com.